40 Jahre ist es jetzt her. Da explodiert ein Reaktor im Kernkraftwerk Wladimir Iljitsch Lenin, besser bekannt als Atomkraftwerk Tschernobyl. In der Folge werden riesige Mengen radioaktiver Stoffe freigesetzt. Das Unglück gilt als der schwerste Atomunfall in der Geschichte, mit weitreichenden Folgen für Umwelt, Gesundheit, Politik. Und Tschernobyl hat auch unsere Gesellschaft nachhaltig geprägt. Je nach Lesart gilt der Super-GAU als Wendepunkt oder Katalysator, auch in der grünen Geschichte dieses Landes. Warum das so ist, wie Tschernobyl grüne Politik geprägt hat, wie Zeitzeuginnen sich an das Frühjahr 1986 erinnern und warum ein Nachdenken über Tschernobyl auch heute sehr relevant ist, relevant für unsere Gegenwart, das kann ich mit Mandy Schielke vom Audiokollektiv besprechen. Hallo Mandy und willkommen zu diesem Podcast.
Hallo Jule.
Bell Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Also ich erinnere mich tatsächlich gut an diesen Tag im April 1986. Ich war 6 Jahre alt und spielte in unserem Garten in Schleswig-Holstein. Als meine Mutter rausgestürmt gekommen ist und mich ins Haus gezogen hat, völlig überraschend und für mich als Kind auch völlig unerklärlich. Später durfte ich dann auch wieder im Matsch buddeln, aber den Salat aus dem eigenen Garten, den haben wir tatsächlich in dem Jahr nicht gegessen. Wie war das für dich, Mandy? Hast du noch Erinnerungen an die Zeit nach Tschernobyl?
Tatsächlich überhaupt nicht. Und das liegt ganz klar daran, dass ich in der DDR groß geworden bin und das Thema dort offiziell ziemlich unter den Tisch gekehrt wurde. Ich war damals 8 Jahre alt und kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich nicht draußen spielen durfte oder dass wir im folgenden Sommer auf Tomaten oder Obst aus dem Garten verzichtet haben. Anders als es mir viele Gleichaltrige und du ja eben auch erzählt haben, die im Westen und zu diesem Zeitpunkt noch geteilten Deutschland aufgewachsen sind. Naja, und das hat auch mit Informationspolitik zu tun, die in Ost und West sehr unterschiedlich war. Ich habe für diese Podcast-Folge mit Menschen gesprochen, die auf beiden Seiten der Mauer politisch aktiv waren, mit Rebecca Harms zum Beispiel. Sie war lange Mitglied des Europäischen Parlaments und war damals, Mitte der 1980er Jahre, aktiv in der Anti-Atomkraftbewegung der Bundesrepublik. Und sie kann sich sehr gut an die Katastrophe erinnern.
Ich war damals nicht Mitglied der Grünen Partei. Ich stand an der Spitze der Bürgerinitiative im Wendland. Alle waren auf eine Art gleichermaßen hilflos, was die Bewertung des Ganzen anging, weil man hatte ja eine solche Katastrophe und dieses Problem, dass radioaktive Wolken quasi über Europa hinwegzogen, die ganze Welt umrundeten, zwar mehrfach. Sowas hatte man ja vorher noch nicht erlebt und musste sich bis dahin auch gar nicht damit auseinandersetzen. Also ich weiß nicht, wie schnell sich damals die Stimmung zu Ungunsten der Atomkraft gedreht hat. Aber ich bin mir, also obwohl ich eine wichtige Person in der Anti-Atom-Bewegung war, ich bin mir sehr sicher, dass erst die Erfahrung dieser Katastrophe und diese Erfahrung davon, dass Radioaktivität dann wirklich im schlimmsten Fall keine Grenzen kennt, dass erst diese Erfahrung und nicht der Aktivismus vorher gegen die Atomkraft beeinflusst hat.
Ja, interessant. Und Rebecca Harms hat ja diesen Switch in der Wahrnehmung auch sicher sehr deutlich spüren können. Die Bürgerinitiative im Wendland, die sie damals angeführt hat, die hatte sich ja schon vorher gegen ein Atommüllendlager im niedersächsischen Gorleben eingesetzt. Und zu einer Zeit, als die möglichen Folgen, also diese Bedrohung, die mit der Kernkraft einhergehen kann, noch gar nicht im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen war. Also da gehe ich davon aus, Tschernobyl war dann wirklich eine Zäsur, also das erste Mal jedenfalls für Menschen in Europa, dass die Gefahren von Atomkraft so direkt erfahrbar wurden. Aber lass uns doch nochmal in Erinnerung rufen, was genau ist denn da passiert am 26. April 1986?
Ja, in der Nacht vom 25. auf den 26. April wurden in Tschernobyl in der heutigen Ukraine nördlich von Kiew auf ukrainisch Tschernobyl, also Luftlinie ist das etwa 1100 Kilometer entfernt von Berlin. Da wurde ein sogenannter Performance-Test durchgeführt. Dass das Ganze risikoreich sein könnte, war klar. Deshalb wurde dieser Test auch mehrfach verschoben. Das hat mir die Technik- und Umwelthistorikerin Karina Kalmbach erzählt. Also, was ist passiert? Dieser Test gerät außer Kontrolle. Es folgen eine Reihe von Explosionen in dem Reaktorgebäude, die das Gebäude und den Reaktor zerstören und zu großflächiger Freisetzung von radioaktivem Material geführt haben. Hören wir Karina Kalmbach dazu.
Was dort explodiert ist, war eine thermische Explosion. Es war jetzt ja keine Explosion wie in Hiroshima und Nagasaki, dass dort eine Atombombe explodiert ist, sondern der Reaktor ist aufgrund von thermischen Explosionen zerstört worden. Und was dann eben freigesetzt wurde, war das radioaktive Material, was sich in Form von den Brennstäben in dem Reaktor befunden hat. Es war eben keine Explosion einer atomaren Bombe, sondern das Reaktorgebäude ist eben zerstört worden. Und durch diese Sprengkraft dieser thermischen Explosion sind eben diese radioaktiven Stoffe sehr, sehr, sehr hoch in höhere Atmosphärenschichten geschleudert worden. Und dadurch kam es eben zu dieser sehr, sehr weitflächigen Verbreitung von radioaktivem Material eben über die gesamte nördliche Hemisphäre.
Wobei natürlich zunächst und vor allem die Menschen in der unmittelbaren Umgebung sehr gefährdet waren. Es gab viele Tote, Feuerwehrleute, die ganz nah an den Brand geschickt wurden, die auch kontaminiertes Material berührt haben und dann infolge der radioaktiven Verstrahlung Wochen später qualvoll gestorben sind. Wie viele Menschen ihr Leben gelassen haben oder in der Folge an der Strahlenbelastung gestorben sind, lässt sich das irgendwie einordnen?
Ja, die Technikhistorikerin Karina Kalmbach hat mir gesagt, dass es dazu bis heute keine verlässlichen Zahlen gibt. Die Zahl der Tschernobyl-Todesopfer rangiere von einigen hundert bis zu einigen 100.000, eine enorme Spannbreite. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Frage nicht so ganz zu beantworten ist oder nicht eindeutig beantwortet wird, welche Opfer da man eigentlich einbeziehen soll. Das hat auch viel mit Transparenz zu tun. Und die hat es zu dem Vorfall erstmal überhaupt nicht gegeben.
Man hat ja dann auch eine sogenannte verbotene Zone eingerichtet mit einem 30 Kilometer Radius um das Kraftwerk drumherum, die dann auch komplett vom Militär kontrolliert wurde und dort probiert, die höchste Kontamination durch Fällen von Bäumen, durch Abtragen von oberen Bodenschichten und Ähnlichem da sozusagen ein bisschen einzuhegen. Aber diese Freisetzung des radioaktiven Materials ging natürlich ja weit über diesen 30 Kilometer Radius hinaus. Der größte Teil des Niederschlags ist auf dem Gebiet von Belarus herabgekommen, die nördliche Ukraine und westliche Teile des heutigen Russlands natürlich eben auch sehr, sehr stark kontaminiert. Aber eben auch in anderen Regionen, vor allem Europas, aber eben auch weit darüber hinaus ließen sich diese Stoffe dann nachweisen.
Aber die Information, was da genau passiert ist in Reaktor 4 des Kernkraftwerks, also welche Auswirkungen auch zu befürchten waren, das ist erstmal gar nicht klar und offen kommuniziert worden, oder?
Genau, denn der gesamte Nuklearsektor in der Sowjetunion unterlag im Kalten Krieg der Geheimhaltung.
Der Umgang der Sowjetunion direkt Ende April 1986, nachdem sich der Unfall ereignet hatte, war erstmal ein Schweigen. Es gab erst einige Tage nach dem Unfall eine kurze Pressemitteilung, die dann auch in sowohl den Medien innerhalb der Sowjetunion, aber eben auch in Westeuropa, in den USA veröffentlicht wurde, in der es hieß, dass es eben einen Unfall in diesem an dieser Atomanlage gegeben hätte, dass es Opfer geben würde und dass man eben dabei ist, die Unfallauswirkungen einzuhegen. Was das jetzt genau heißen würde und wie schwerwiegend dieser Unfall war und was da eigentlich genau passiert ist, darüber rätselten Anfang Mai 1986 die gesamte Welt und probierte irgendwie Informationen zu bekommen, um herauszufinden, was da eigentlich passiert war.
Ja, und dass es einen Unfall, einen Zwischenfall gegeben haben muss, das hatten Forschende schon vorher entdeckt, vor der ersten Pressemitteilung, weil an einem AKW in Schweden erhöhte Radioaktivitätswerte gemessen wurden. Und man relativ schnell merkte, das kommt gar nicht von hier, von dieser Anlage, sondern das muss irgendwo anders herkommen. Und anhand von meteorologischen Wetterdaten konnte dann berechnet werden, die Strahlung kommt aus der Sowjetunion.
Das heißt, zu dem Zeitpunkt waren die Werte mehrere hundert Kilometer vom Unglücksort entfernt bereits erhöht. Wann wusste man denn in der Bundesrepublik und wann in der DDR Bescheid?
Na, ich fange mal mit der Bundesrepublik an. 2 Tage nach der Explosion gibt's die ersten Meldungen in den Nachrichten. Eva Quistorp, Umweltaktivistin, Mitbegründerin der Grünen Partei und zu diesem Zeitpunkt Bundesvorstandsmitglied, hat den Fernseher abends in ihrer Wohnung in Bonn eingeschaltet. So richtig einordnen kann sie das, was sie da hört und sieht, erstmal nicht, aber an ihre Gedanken kann sie sich schon erinnern.
Da ist ein atomarer Brand. Und dann habe ich assoziiert als eine, die 1945 geboren ist. Und meine Mutter hat mir erzählt von den brennenden Städten während des Krieges. Meine Mutter war Anti-Nazi und hat dann geholfen, mit Wassereimern die Städte zu löschen. Und plötzlich fiel mir dieses Bild ein. Dann fiel mir ein, Eva, du musst jetzt ganz konzentriert sein. Spätestens morgen früh musst du handeln wie deine Mutter und helfen, den Brand zu löschen.
Ja, im übertragenen Sinn ist das natürlich gemeint. Also aktiv werden. Wie das geht, weiß sie gut. Sie stellt sich den Wecker auf 7 Uhr morgens und versucht, obwohl sie total aufgewühlt ist, Kraft zu tanken und Schlaf zu finden. Das Gespräch mit Eva Quistorp war sehr interessant, weil sie sich wirklich ziemlich gut und vor allem detailliert an die Tage nach dem Reaktorunglück erinnern konnte. Daran, dass der Morgen des 29. April in Bonn sehr sonnig war etwa und wie bedrohlich sie die Vorstellung fand, dass sich da jetzt eine Gefahr in der Luft befand.
Ich habe um 8 Uhr morgens vom Bundesvorstand gestanden. Hätte ich den Schlüssel gehabt, hätte ich da noch früher gestanden. Und dann war der Pressesprecher Michael Schrören zum Glück da. Und da aber niemand aus dem Bundesvorstand reagiert hat und angerufen hat, bin ich dann zur Bundestagsfraktion gegangen. Die war auch vollkommen leer. Und dann habe ich da aber einen Mitarbeiter gefunden. Ich glaube, der hieß Harry Kupfer aus Rheinland-Pfalz. Dem habe ich gesagt, hör mal, wir beide müssen jetzt die Verantwortung übernehmen und eine Presseerklärung aus grüner Sicht und mit grünem Wissen herausgeben. Und das habe ich dann mit ihm zusammen gemacht.
Ja, und das war dann die erste offizielle Stellungnahme aus der Politik zur Katastrophe in Tschernobyl, Pressemitteilung 50/86 mit der Überschrift Tschernobyl ist überall für den sofortigen Stopp aller Atomanlagen.
Ah, und dieses Tschernobyl ist überall, das ist ja dann in den folgenden Monaten oder man kann sogar Jahre sagen, zu einem bekannten oder dem bekanntesten Slogan der Anti-AKW-Bewegung geworden.
Ja, genau. Bei unserer Begegnung hat Eva Quistorp eine Fotokopie dieser Presseerklärung, von der ich hier gesprochen habe, vom 29. April 1986 auch dabei gehabt. Und sie hat mir daraus vorgelesen. Hören wir mal.
Die Grünen haben immer zu denen gehört, die eindringlich und verzweifelt vor den unermesslichen Gefahren der Atomenergienutzung und vor einem GAU gewarnt haben. Wir wünschten, wir hätten niemals Recht behalten. Nach Tschernobyl können auch die bundesdeutschen Atomkraftwerke nicht weiterlaufen, als sei nichts geschehen und als könne bei uns nichts geschehen.
Ja, die Erklärung ist natürlich deutlich länger gewesen. Es ging um die Forderung an die Sowjetunion zu einer Stellungnahme zum Unglück und das Ganze endete mit dem Aufruf, ich zitiere, die Anti-Atom-Initiativen zu vielfältigen Aktionen zu bewegen.
Ich habe eher die Bestürzung betont und dass wir auch verzweifelt waren, statt zu betonen, wir hatten immer recht. Also das wollte ich so in so ein Gleichgewicht bringen, weil die Grünen ja auch nicht die einzigen waren, die gegen Atomkraftwerke gewesen sind. Und dass man mehr erkennt, es ist jetzt wirklich eine verzweifelte Situation, vor allem erstmal für die Opfer um Kiew herum und die Reaktormitarbeiter und die das alle erleben und dass wir da mit einer gewissen Achtung und auch, ja, Respekt erstmal den Opfern gegenüber reagieren müssen.
Ja, nach Tschernobyl haben die Argumente gegen die Atomkraft und die Sorgen um die Umwelt ja auch enorm an Glaubwürdigkeit gewonnen. Viele Menschen hatten Angst vor verstrahlter Nahrung oder saurem Regen und sie suchten nach politischen Alternativen und fanden sie dann auch bei den Grünen. Was für Folgen hatte das?
Die Mitgliederzahlen der Grünen stiegen deutlich an. Sie starteten mit anderen Gruppen eine Kampagne für einen Volksentscheid für den Ausstieg aus der Atomkraft, die großen Widerhall in der Gesellschaft hatte. Generell gab es eine große politische Mobilisierungswelle in der Bevölkerung. Davon hat mir auch Klara Frischtatzka erzählt. Bei der Heinrich-Böll-Stiftung leitet sie das Referat für Zeitgeschichte.
Diese Anti-Atomkraft-Mobilisierungen und Bewegungen, die schon in der 70er Jahren sehr, sehr stark waren, bekommen aber nach Tschernobyl einen total anderen Charakter. Kommen raus aus die Mobilisierung in konkreten Orten, um konkreten Kraftwerken. hin zu einer Beschäftigung mit der immensen Gefahren verbunden mit den Kernenergie, die breit in der Gesellschaft dann stattfindet. Darüber hinaus ist auf jeden Fall auch Tschernobyl so ein Moment, in dem danach sehen wir eine wahnsinnige Organisation von unten, von sehr unterschiedlichen BürgerInnengruppen, die einerseits protestieren gegen Atomkraft, aber sich auch organisieren zum Beispiel für Aufklärung, um Wissen zu vermitteln, zu Formen der Selbsthilfe. Und das ist auch etwas, das ist sehr, sehr eng mit der grünen Geschichte und mit dem Kern tatsächlich der grünen Strömung verbunden.
Klara Frischtatzka hat sich intensiv mit der grünen Geschichte und der Bedeutung von Tschernobyl dafür beschäftigt und sie hat sich dafür als Historikerin auch tief eingegraben ins Archiv der Heinrich-Böll-Stiftung, dem Archiv Grünes Gedächtnis.
Dann habe ich eine sehr, sehr schöne Kollektion an Fotos entdeckt, die tatsächlich einerseits die riesige Bandbreite von Mobilisierungen gezeigt haben. Nach Tschernobyl haben wir einerseits tatsächlich klassischen Demonstrationen, die teilweise auch mit großen Konfrontationen mit der Polizei zu Ende kamen, um geplanten Kernkraftwerken. Wir haben aber auch eine wahnsinnige Mobilisierung von sehr unterschiedlichen Gruppen, gesellschaftlichen Gruppen. In erster Linie die Mütter und Väter, die nicht nur Initiativen gegründet haben, die sie so hießen, sondern auch tatsächlich so massenhaft zu Demonstrationen gegangen sind mit ihren Kindern. Wir haben Mobilisierungen von Kinderläden. Es gibt fantastische Fotos von Kinderläden in Berlin und Köln und großen Transparenten da vorne, die irgendwie gegen den Atomausstieg sich aussprechen.
Ein Foto so einer Demonstration ist auch in unserem Online-Dossier zu sehen. Eltern, die ihre Kinder an den Händen halten und auf den Kinderwegen dann Transparente mit Parolen angebracht haben. Das Dossier nach Tschernobyl findet ihr auf der Webseite böll.de. Und du hast noch mehr Bildmaterial mitgebracht, sehe ich.
Ja, guck mal, hier zum Beispiel habe ich dir so eine Marktszene mitgebracht aus dieser Zeit. Und da ist total interessant, da gibt es unterschiedliches Gemüse, Fenchel, Salat. Und beim Salat gibt es so einen extra Zettel, der dran ist oder dahingelegt wurde, wo angepriesen wird, das ist Treibhausware und das ist ein Qualitätsmerkmal, weil da kann ja kein saurer Regen drauf kommen.
Ah, ja.
Und das wurde sozusagen extra angepriesen, weil es ganz viel Material in der Zeit gibt. Und da habe ich dir auch noch was mitgebracht, so eine Anleitung auch noch für Weihnachten, ja, was man essen sollte und was nicht, je nachdem, was so die Strahlenmesswerte angeht. Und
klassische Werbeanzeige.
Ja, das konnte man für 4 Mark kaufen oder bestellen. Und das waren dann so Hinweise darauf, bei welchen Lebensmitteln man irgendwie ein bisschen genauer gucken sollte, was auf dem Weihnachtsteller landen sollte und was irgendwie nicht.
Sehr charmant auch die Radioaktivitätssymbole, die in den Weihnachtsbaum gehängt wurden.
Ja, und Klara Frischtatzka, die hat mir erzählt, dass sie vor allem ein Fund bei ihrer Archivrecherche sehr beeindruckend fand und auch immer noch findet, und zwar eine Anleitung, wie man ein einfaches Messgerät für Strahlung selbst zusammenbasteln kann.
Genau das, was ich meine, dieser so sehr verbreitete Auseinandersetzung von sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen mit dem Thema Atomkraft und vor allem der extremen Gefahren, die damit verbunden sind, und dieser Selbstorganisation, die sind auch im Moment wirklich der Selbstermächtigung, in einem Moment, in dem Staat nicht nur im Osten, sondern auch in Westeuropa teilweise diesen Aufklärungsaufgabe gar nicht genug nachgekommen ist und teilweise versagt hat in diesen Aufklärungsaufgabe, wie viel eigentlich die BürgerInnen diesen Aufklärungsaufgabe selber auf sich genommen haben und sich selber da informiert haben. Und selbstverständlich aber diese Informationen waren eng damit verbunden, auch mit bestimmten Forderungen. Wie kann eigentlich eine Energiewende geschaffen werden, weg von Atomkraft hin zu anderen Energiequellen?
Und aus all den Recherchen ist ja auch die Idee zum Portal Grüne Geschichte entstanden. Hier wird die lange Tradition von Umweltbewegungen und politischem Engagement für Nachhaltigkeit in Deutschland sichtbar gemacht. Und auch Quellen aus der Alltagskultur werden zugänglich gemacht, um eben auch Austausch und Diskussion zu ermöglichen. Schaut da unbedingt mal rein. Auch diesen Link findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Ja, genau. Und diese Böll-Podcast-Folge hier darf als Auftakt für dieses neue Portal Grüne Geschichte verstanden werden. Hören wir dazu nochmal die Initiatorin Klara Frischtatzka.
Mit diesem Portal Grüne Geschichte verfolgen wir eigentlich das Ziel, die Grüne Geschichte gemeint jetzt nicht nur als eine Parteigeschichte, sondern als Geschichte von den Grünen, als eine Denkströmung in der breiteren Geschichtserzählung von der Demokratisierung Deutschlands und Europas nach 1945. So, wir möchten verstehen diesen Geschichte der Grünen als Bewegung, als Partei, als Initiativen, aber auch als Geschichte der Entstehung und der Etablierung einer Umweltbewusstsein in der Gesellschaft einfließen zu lassen in den größeren Narrativen von einer Europa, die sich nach 1945 eine neue Ordnung erschaffte, demokratischer wird und dann auch irgendwann den Kalten Krieg irgendwie überwindet.
All das in dem digitalen Portal Grüne Geschichte und wer es lieber analog mag, in einer Ausstellung zum 40. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl werden viele der Dokumente, Flyer und Transparente von 1986 gezeigt in der Heinrich-Böll-Stiftung.
In Berlin, also kommt vorbei, wer von euch in der Stadt ist. In dieser Ausstellung wird es auch eine Auswahl von Interviews geben, die ich mit ZeitzeugInnen geführt habe über ihre Erinnerungen mit Rebecca Harms und Eva Quistop etwa, die wir hier in dieser Folge schon gehört haben, wird es ein Gespräch geben, aber auch mit Tina Krone. Tina Krone ist in der DDR-Bürgerrechtsbewegung aktiv gewesen, damals in den 1980er Jahren in Ost-Berlin.
Und bevor wir jetzt mit Tina Krone in ihre Erinnerungen reisen, lass uns doch zuvor noch mal kurz die Frage klären, wie und wann die Informationen des Reaktorunglücks denn in der DDR angekommen sind.
In den Nachrichten, im Fernsehen und auch in den staatlichen Printmedien taucht die Nachricht von der Reaktorexplosion am 29. April erstmals auf, allerdings stark verharmlosend. Offizielle Stellen betonen, es bestehe keine Gefahr. Konkrete Informationen, gesundheitliche Risiken etwa, werden weitgehend verschwiegen. Dadurch entsteht ein Widerspruch zu westlichen Berichten, die viele DDR-BürgerInnen ja auch im Fernsehen verfolgen können, so wie auch Tina Krone, die damals im Prenzlauer Berg in Ost-Berlin lebt.
In der DDR gab es keine Meinungsfreiheit. Alles, was in den Zeitungen, in den Büchern, in den Fernsehsendungen, im Radio erschien, war zensiert, war kontrolliert. Man versuchte, die Bevölkerung dumm zu halten, über bestimmte Dinge nicht zu informieren. Im Unterricht in der Schule wurde die Geschichte so behandelt, wie die Herren aus der Staatspartei SED gerne gewollt hätten, dass die Geschichte so gelaufen wäre, nämlich mit dem Höhepunkt der Gründung der SED und dem Paradies für die Werktätigen, was errichtet werden sollte. Deswegen war es so schwierig, sich ein Bild machen zu können. Aber wir hatten das Glück, es war ein geteiltes Land und wir sprachen dieselbe Sprache und wir konnten die Sender im Fernsehen und im Radio verstehen. Wir konnten uns also informieren.
Vom Unglück in Tschernobyl hat Tina Krone in der Abendschau den Abendnachrichten aus West-Berlin erfahren.
Von dem Moment an, als ich davon erfuhr, habe ich versucht, im Westradio und im Westfernsehen alle Informationen aufzusaugen, die zu bekommen waren. Habe mich sofort mit Freundinnen und Freunden ausgetauscht. Und als klar war, dass man also seinen Kindern erstmal so circa 6 Wochen kein Milch geben sollte, bin ich in den Kindergarten meines Sohnes, habe das dort vorgetragen und die Kolleginnen dort gebeten, also darauf zu verzichten. Da musste ich dann zur Leiterin der Einrichtung und die hat mir gesagt, dass sie das auf keinen Fall tun können. Und dann habe ich gesagt, ich verbiete es meinem Kind, wenigstens meinem Kind Milch zu geben und musste dann also, sie hat eine Pfanne Tee mitgeben, die konnten sie ihm dann nicht kochen. 2-3 Tage darauf musste ich schon wieder zu dieser Leiterin. Da wurde mir vorgeworfen, dass ich andere Eltern aufgehetzt hätte.
Ja, da bekommt die ganze Hilflosigkeit, vor die die Reaktorkatastrophe die Menschen gestellt hat, nochmal eine ganz neue Dimension, in der man vielleicht gar nicht selbst entscheiden kann, was für ein Verhalten man jetzt für richtig hält. Oder man kann vielleicht entscheiden, was man für richtig hält, aber man kann nicht so handeln. Und es gab ja nicht nur keine Vorsorgemaßnahmen, im Gegenteil, Gefahren durch mögliche Strahlung wurden offenbar erst gar nicht thematisiert.
Ja, das hat mir Tina Krone jedenfalls so erzählt. Und der Widerspruch zu den Informationen, die sie auch von ihren Freunden aus dem Westen bekamen, ihre Alltagsbeobachtungen verstärkten ihr Misstrauen gegenüber der Staatsführung noch mehr als ohnehin schon. Tina Krone hat mir auch erzählt, dass Tschernobyl so etwas wie ein letzter Tropfen, der ein Fass zum Überlaufen bringt, war. Sie und andere konnten ja nicht einfach protestieren, Transparente durch die Straße tragen und offen ihren Unmut, ihren Ärger, ihre Angst zeigen oder Forderungen stellen. Sie mussten sich also was anderes ausdenken.
Also ich war natürlich schwer empört und war aber in der Zeit schon seit einigen Jahren in verschiedenen oppositionellen Gruppen engagiert, so Frauen für den Frieden zum Beispiel, aber auch in einer vollständig illegal agierenden Gruppe. Also für uns wurde schnell klar, dass das Maß der Entmündigung angesichts dieser Nichtberichterstattung so offen zutage trat wie selten. Und davon war die gesamte Bevölkerung der DDR betroffen. Es gab ja auch keinerlei zivilschutzrechtliche Maßnahmen oder vorsorgliche Warnungen. Also nichts gab es. Und da haben wir dann überlegt, weil unser Wirkungskreis war sehr klein. Es gab nur so ein paar im Selbstverlag, Samizdat ist das Wort dafür, herausgegebene kleine, unregelmäßig erscheinende Zeitungen, die nur einen sehr kleinen Teil der Leute erreichte, weil es nur eine kleine Auflage gab. Und da hatten wir überlegt, dass man einen Radiosender installieren müsste, damit man wenigstens irgendwie die ganze Stadt informieren könnte.
Also vor allem meinst du dann wahrscheinlich die damalige Hauptstadt der DDR, östlich der Mauer, die die Stadt ja seit 1961 teilte. Und wie haben Sie das gemacht?
Naja, erstmal, wenn wir uns gedanklich in den Alltag dieser Zeit begeben, Informationen gab es kaum. Auch hatte nicht jeder einen Telefonanschluss. Also so eine Idee, erstmal zu kommunizieren, zu organisieren, zu planen, alles im Verborgenen, mit Hilfe von Freundinnen und Freunden aus dem Westteil der Stadt, das ging nicht von heute auf morgen. Ein Manuskript für die Ansage im Piratensender wurde verfasst, überarbeitet, mit Regieanweisungen versehen, diskutiert, hin und her. Und ein Ort, wo der Sender platziert werden sollte, wovon man also senden wollte, der musste auch gesucht und gefunden werden. Und das haben dann Weggefährten aus dem Westen getan. Und sie haben einen Ort ausgesucht auf einem Dachboden in Kreuzberg, nahe der Mauer. Und dann mussten ja potenzielle Hörer und Hörerinnen auch noch informiert werden darüber, dass es eine solche Sendung geben würde. Eine Frequenz musste bekannt gegeben werden und in Tina Krones Wohnung wurden dafür Flugblätter hergestellt mit einem Kinderstempelkasten an vielen Abenden. Und dann musste das Ganze auch noch verteilt werden, 500 Stück und alles im Geheimen, damit die Staatssicherheit ja nichts mitbekommt und die Aktion wirklich stattfinden kann.
Mann, das klingt wirklich wie ein Krimi, wie so ein Selbstermächtigungskrimi, aber auch nicht ungefährlich.
Ja, und ich finde, die Bilder entstehen da sofort im Kopf aus dieser Zeit, also bei mir jedenfalls sofort. Und 6 Monate nach der Explosion in Tschernobyl ist es dann soweit. Der Piratensender funktioniert. Informationen über das Ausmaß der Reaktorexplosion, die Strahlenbelastung in der Umwelt und Hinweise über gesundheitliche Risiken, Vorsichtsmaßnahmen und der Aufruf, sich von der Atomkraft abzuwenden, erreichen über den Piratensender die Hörer und Hörerinnen in Ostberlin.
Am 31. Oktober 1986 abends, ein paar Tage vorher gab es schon einen Test. Da wurde Please Mr. Postman von den Beatles gespielt. Und wir haben überprüft, ob es zu hören ist, auf einer bestimmten Frequenz. Ja, und das lief dann. Mhm. Natürlich hat man versucht, uns zu finden, ist uns aber nicht auf die Spur gekommen. Ja, wir haben versucht, mit Information und Satire die Hörer am Apparat zu halten. 25 Minuten. Und es war wirklich so, dass also an dem Abend der Sendung die Straßen mindestens in Mitte und Prenzlauer Berg und Friedrichshain doch sehr leer waren.
Ich habe Tina Krone gefragt, wo sie die Sendung gehört hat.
Daran kann ich mich wiederum sehr gut erinnern. Wir waren ja zu fünft und vier von uns waren zusammen in einer Wohnung, hörten die Sendung und waren begeistert, wie unsere Vorstellungen umgesetzt worden waren. Da wir aber nun nicht wussten, ob vielleicht eine Abhörwanze installiert war, das wussten wir ja nie, haben wir uns nicht getraut, uns laut zu freuen, sondern sind wortlos durchs Zimmer getanzt. Also eine ziemlich, ja, witzig bis gespenstische Szene. Und einer von uns fuhr mit seinem Auto in der Zeit durch Ost-Berlin, um zu prüfen, wie weit hörbar die Sendung überhaupt ist. Und konnte also feststellen, dass das schon sehr weit im gesamten Ost-Berlin zu hören war. Wahrscheinlich sogar noch bis über die Stadtgrenze hinaus.
Das ist eine Wahnsinnsgeschichte.
Ja, total. Ich war auch wirklich sehr beeindruckt von dem, was Tina Krone mir da erzählt hat. Und ich war auch gar nicht auf diese Intensität so vorbereitet. Und ich war vor allem von ihrem Mut beeindruckt. Sie war dem Regime schon zuvor durch oppositionelle Aktionen aufgefallen, stand also, wie vermutlich alle ihre Mitstreiter, unter Beobachtung und ist ja ein echtes Risiko eingegangen. Sie hatte ja Verantwortung, nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihr Kind.
Also das war mir wichtig. Also es war ja nicht die einzige Aktion. Wir wollten einfach für unsere Kinder eine bessere Zukunft. Damals wollten wir noch einen Sozialismus mit demokratischem Antlitz. Wir wollten einfach, dass unsere Kinder freier leben und aufwachsen können als wir selber. Und natürlich war man immer mal wieder im Zwiespalt, wie weit darf man gehen und wo beteiligt man sich, wo nicht. Das wurde dann auch unterschiedlich gehandhabt und es wurden natürlich Vorkehrungen für die Kinder getroffen.
Kinder sind natürlich ein sehr guter Anreiz, sich für eine bessere Zukunft einzusetzen. Es sind ja dann noch 3 intensive Jahre vergangen, bis die Mauer fallen sollte. Wie ist es bis dahin im Westen weitergegangen?
Naja, das Thema Atomkraft wurde von breiten Teilen der Bevölkerung als unmittelbare Bedrohung empfunden. Die Zeit, in der das Thema als abstrakte Debatte verstanden wurde, die war vorbei. Rebecca Harms, die Anti-Atomkraft-Aktivistin aus dem Wendland, die später als Europaabgeordnete der Grünen in Brüssel arbeitete, wird 1988 vom Schriftstellerverband der Sowjetunion auf eine Reise ins Sperrgebiet nach Tschernobyl eingeladen.
Das war tatsächlich so ein Ereignis in meinem Leben, das mich einerseits weiter dazu gebracht hat, mich mit diesem Thema Atomenergie auseinanderzusetzen, aber das andererseits auch dazu geführt hat, dass ich angefangen habe, mich sehr stark mit der Situation in Osteuropa zu beschäftigen.
Und wie das war, diese Reise da ins Sperrgebiet, daran kann sie sich sehr gut erinnern.
Das war im Vergleich zu der gesamten Umgebung, großräumigen Umgebung, dem Land zwischen Kiew und Tschernobyl, war das ein dicht bevölkertes Gebiet. Da waren, als wir unseren Besuch gemacht haben, Tausende von Soldaten und Hilfskräften eingesetzt, die alle immer noch an der Bekämpfung der mittelbaren und unmittelbaren Folgen verschiedenen Aufgaben gearbeitet haben. Und was ganz augenfällig war beim Betreten, also beim Übertritt in diese Zone, war, dass das wie ein militärischer Einsatz organisiert war. Das waren alles Menschen, die in Uniformen gearbeitet haben, Arbeitsuniformen, Militäruniformen. Aber gleichzeitig hatte auch fast niemand ordentliche Schutzkleidung. Die Lager, in denen die Menschen dort lebten, waren sehr provisorisch in den Staub dieses Sperrgebiets. Es war ein sehr staubiger Tag, an dem ich da war, das erste Mal sehr einfach und ohne befestigte Wege in diesen Staub gebaut worden waren. Und alles, was uns dann auch Leute, mit denen wir sprechen konnten, berichteten, zeigte, dass der Schutz der Menschen überhaupt keine Rolle spielte und dass die Ziele des Einsatzes viel wichtiger waren als die Menschen, die man dafür brauchte, die Folgen des Super-GAUs da zu minimieren.
Unglaublich aus heutiger Sicht. Das ist der Schutz der Menschen, die dort die Bäume gerodet haben, die Erde umgegraben, die Tiere erschießen sollten, offenbar überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Das erinnert mich total an die ausgezeichnete HBO-Serie Tschernobyl, die den Super-GAU und die Folgen sehr detailliert beschrieben hat. Mandy, Rebecca Harms war ja im Sperrgebiet mit ukrainischen Schriftstellern unterwegs. Hat sie dir was dazu erzählt, wie die politischen Auswirkungen der Katastrophe für die Führung der Sowjetunion damals unter Michail Gorbatschow eingeschätzt haben?
Ja, spiele ich mal ein.
Tatsächlich ist es so gewesen, dass die beiden Schriftsteller, die meine Gruppe damals begleitet haben, die haben uns ziemlich sicher, waren die sich, vorausgesagt, dass die Erfahrung Tschernobyl, der Umgang, der menschenverachtende Umgang mit den Leuten, die Liquidatoren genannt wurden, dass mit Tschernobyl auch Gorbatschow und Glasnost und Perestroika und eine neue Sowjetunion als Ideen gescheitert seien.
Und heute, 40 Jahre später, welche Bedeutung hat die Explosion des Reaktors im Kernkraftwerk Tschernobyl denn heute jetzt in der Gegenwart?
Also die Katastrophe ist in vielerlei Hinsicht immer noch relevant. Zunächst, die Auswirkungen sind bis heute messbar. In Teilen der Ukraine, Belarus und Russlands sind Gebiete weiterhin kontaminiert. Die Sperrzone um das Kraftwerk bleibt unbewohnbar. Tschernobyl ist auch in Deutschland Teil des kollektiven Gedächtnisses und die Bedrohung, die damals erfahren wurde, hat hierzulande den Atomausstieg mehrheitsfähig in der Gesellschaft gemacht. Mein Eindruck ist aber, dass viele junge Menschen, die die Auswirkungen von Tschernobyl persönlich nicht erlebt haben, da auch mitunter ganz anders argumentieren als etwa die Zeitzeuginnen, die wir in diesem Podcast gehört haben. Das Thema Atomkraft hat einerseits an Bedeutung verloren, seitdem die letzten Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet wurden und ist nicht mehr Mittelpunkt der Umweltbewegung. Die Erfahrung einer unmittelbaren Bedrohung durch Radioaktivität, die Angst auch davor, fühlt sich für viele Menschen erstaunlicherweise weit weg an. Andererseits wird die Atomkraft derzeit unter energiepolitischen Vorzeichen neu diskutiert, vor allem nach den energetischen Engpässen infolge der russischen Vollinvasion der Ukraine. Aber gerade der russische Angriffskrieg hat zu einer unerwarteten und erschreckenden neuen Aktualität von Tschernobyl geführt. Rebecca Harms hat diesen Aspekt sehr stark gemacht.
Schon am ersten Tag des Angriffs, des großen Angriffs auf die Ukraine durch Russland im Februar 2022 wurde ja Tschernobyl angegriffen. Das Sperrgebiet und auch die Infrastruktur, die Reaktoren, das Atomkraftwerk, das ja in Rückbau befindlich ist, all das wurde genutzt, um den russischen Aufmarsch Richtung Kiew abzusichern, weil man davon ausging, wenn man sich da einen Raum schafft durch russische Besatzung des Gebietes, dann würden die Ukrainer das nicht angreifen können. Und diese Besatzung hat einige Wochen gedauert und es ist sehr viel zerstört worden. Also was mich damals wirklich total überrascht hat und auch nochmal augenöffnend war für die Rücksichtslosigkeit der Kriegsführung durch Russland, das war, dass man den Soldaten, den russischen Soldaten, fast 40 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl und nach Jahrzehnten, in denen zuerst sowjetische Soldaten, dann später Ukrainer und auch viele internationale Hilfskräfte alles getan hatten, um das einigermaßen unter Kontrolle zu kriegen. Das ist ja immer noch ein Prozess, ja, des Clean-ups, der da bis heute stattfindet, dass dann da wieder Soldaten aus Moskau hingeschickt werden, die drohen, alles kaputt zu machen und denen gleichzeitig aber auch noch zugemutet wird, sich in dem radioaktiven Boden der Zone in Schützengräben einzugraben.
Ja, und kurz nach der Besatzung von Tschernobyl wurde auch das größte Atomkraftwerk Europas in der Ukraine in Saporischschja von Russland angegriffen und dann auch besetzt. Bis heute gibt es immer wieder kritische Situationen in den drei laufenden, nicht besetzten Atomkraftwerken der Ukraine. Und das hat mit der Zerstörung der Infrastruktur im Energiesektor zu tun. Die Stromversorgung der AKWs muss deshalb zeitweilig runtergefahren werden. Und das kann besorgniserregende Zustände auslösen, sagt Rebecca Harms.
Ich glaube, dass dieses Risiko so gut wie gar nicht gesehen wird. Und das ist für ein Land wie Deutschland, in dem sich die wichtigste Entscheidung für die Orientierung, für die energiepolitische Orientierung ohne Atomkraft eigentlich aus Tschernobyl und der Erfahrung ergeben hat, schon eine bemerkenswert widersprüchliche Situation. Und es ist bemerkenswert, wie selektiv Risiken wahrgenommen werden und dass ausgerechnet drohende Atomunfälle in der Ukraine, 1.500 Kilometer von uns entfernt, 40 Jahre nach Tschernobyl, in Deutschland kaum wahrgenommen werden.
Das war der Böll-Podcast zum Thema nach Tschernobyl, Dokumente und Perspektiven einer grünen Geschichte. Wenn ihr euch stärker in das Thema vertiefen möchtet, empfehle ich das ausführliche Dossier auf unserem Portal böll.de. Wir haben es in den Shownotes verlinkt. Oder kommt am besten gleich in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin vorbei. Bis zum 22. Mai sind dort in einer Ausstellung nicht nur die erwähnten Zeitdokumente zu sehen, es sind auch interessante Zeitzeugenberichte zu hören. Außerdem eine Plakatserie des Kharkiver Designerkollektivs Fourth Block, die sich sowohl mit der Erinnerung an die Reaktorkatastrophe als auch mit dem aktuell wieder erstarkten nuklearen Risiko angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auseinandersetzt. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Bei mir im Studio war Mandy Schielke. Danke, Mandy.
Ja, vielen Dank dir.
Mein Name ist Jule Eickmann. Bis zum nächsten Mal.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.